Also, Gottes Wort, das Evangelium, der Name Jesus, das alles muss gepredigt werden. Es muss ausgesät werden wie ein Samenkorn, damit Frucht hervorkommt. Wir wollen nicht Gebote, irgendwelche menschlichen Erfahrungen oder religiöse Erfahrungen, Meinungen, Logiken und so weiter. Das wollen wir nicht predigen. Wir wollen auch nicht andere Prediger nachplappern, weil das kann einmal wahr sein und kann auch einmal falsch gewesen sein. Aber wenn alle meinen, das ist so richtig, dann wird sich noch vieles verändern, glaube ich, in der Zukunft. Aber wir wollen Gottes Wort predigen, das, was die Bibel neutestamentlich uns sagt, weil das ist für uns relevant. Und wenn das Wort Gottes dementsprechend gepredigt wird, dann gibt es dem Heiligen Geist unterm Strich die Legitimation, dass Wachstum und Frucht hervorkommt. Das wollen wir ja. Wir wollen ja nicht bloß, ja, haben wir wieder was gehört, sondern wir wollen wirklich das Wort in unsere Herzen säen, weil die Saat entscheidet unterm Strich, was dann emporwächst und welche Frucht daraus kommt. Und wenn wir diese Saat des Wortes mit Glauben aufnehmen, dann verwurzelt es. Ja, das Hören alleine, das wird noch nicht viel Glück bringen. Aber wenn wir es mit Glauben aufnehmen und unseren Glauben daran festmachen, dann verwurzelt dieses Wort, dieses Saatgut, und dann wird es auch Frucht bringen. Die Schrift sagt uns ja, dass der Glaube durch das Hören, aber das bewusste Hören, das Annehmen im Glauben, einfach kommt. Ja, wenn wir das Evangelium hören, entsteht Glauben. Wenn wir Verheißungen Gottes hören, entsteht Glauben. Vor allem, wenn wir wissen, dass es jetzt im Neuen Testament uns gültig ist. Wir haben ja von dem Namen Jesus jetzt zweimal gepredigt. Und der Name Jesus, wenn man nachschaut, was diese Wortbedeutung ist, der lautet, Gott rettet. Also wenn du Jesus rufst, dann rufst du, Gott rettet. Oder Gott hat mich gerettet oder auch Gott rette mich. Es steckt drin in diesem Namen Jesus. Also Gott hat sich was dabei gedacht, dass sein Sohn Jesus genannt wurde, weil er der Retter der Welt ist, weil er der Retter der Menschen ist. Und wenn du Jesus ausrufst, dann gibst du Gott letztendlich das legitime Recht, einzugreifen in deine Situation, dir zu helfen. Der Name Jesus gibt dir das Recht, zu Gott zu kommen und etwas zu bitten. Und der Name Jesus gibt auch Gott das Recht, dir zu helfen und das Gebet zu erhören. Also Gott hat sein Volk mit diesem Namen ausgestattet und das ist eine mächtige Waffe, es ist eine mächtige Ausstattung. Ja, das ist nicht bloß ein Name, dass man weiß, wer gemeint ist, sondern der Name Jesus heißt, Herr Gott, rette mich. Oder Gott hat mich gerettet, im Glauben gesagt. Und, ja, und der Name erschüttert die geistliche Welt und dann auch die natürliche Welt. Und dann kommt eben die Hilfe in deine Sache hinein. Deshalb muss das Evangelium gepredigt werden und der Name Jesus, dass die Leute das richtig verstehen, weil eben die Religion das total verwässert hat und damit kraftlos gemacht hat. Und das ist übel. Der Paulus schreibt im 2. Korinther 5, 20, so sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Da sagt der Paulus, dass wir Gesandte sind, Abgesandte Gottes. An der Stelle von Jesus sind jetzt wir dran, die Gläubigen. Oder vielleicht meint er auch hier die Apostel, kann auch sein. Aber nicht nur die Apostel oder die Evangelisten sind solche Gesandte. Im kleinen Stil ist jeder Christ eine Art Evangelist. Weil jeder kann seinen Umfeld, seinen Bekannten, Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen und wer immer ihnen über den Weg läuft, wenn es gerade passend ist, von Jesus erzählen und das Evangelium in Kurzform wiedergeben. Lasst euch versöhnen mit Gott, ist die Aussage, weil durch das Evangelium, durch den Glauben an Jesus, werden die Menschen mit Gott versöhnt, weil ein Sühneopfer durch Jesus gebracht wurde. Und das ist die Grundbotschaft dieses Evangeliums. Wenn man diesen Vers in der Schlachterübersetzung anschaut, fast gleich, nur mit einem kleinen Unterschied, da sagt der Paulus, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Also er schreibt nicht Gesandte, sondern Botschafter an Christi Statt. Weil wir die Botschaft Die gute Nachricht des Evangeliums, vom Kreuz, von Gottes Gnade, von der Erlösung, von der Versöhnung, einfach verkündigen. Und wir tun das an seiner Statt, weil Jesus körperlich gar nicht anwesend ist. Er ist geistlich anwesend und er benutzt unsere Leiber, die wir ja sein Leib sind, um weiter seine gute Nachricht zu verkündigen. Aber das ist, dieser Ausdruck Botschafter an Christi Stadt hat mir sehr gefallen, weil es gibt auch in der Politik dieses Amt eines Botschafters. Ein Botschafter ist der oberste Diplomat, der sein Land und seine Regierung und das Rechtssystem seines Landes in einem anderen Land vertritt. So hätte ich das jetzt mal einfach so ganz kurz und knapp zusammengefasst. Und so ein Botschafter oder diese Diplomaten, die haben eine besondere rechtliche Stellung, den sogenannten Diplomatenstatus. Diese Diplomaten genießen Immunität und das ist für uns auch sehr interessant. Denn auch wenn sie in einem fremden Land sind, sie stehen unter dem Rechtssystem des Heimatlandes, nicht unter dem System des Landes, wo sie dort als Botschafter eingesetzt sind. Und deshalb können sie auch nicht vom Rechtssystem dieses Landes, wo sie sind, dieses Gastlandes, sage ich jetzt einmal, belangt werden. Sie unterstehen ihrem Heimatland und dessen Rechtssystem. Und ich sage das deshalb, weil es ein guter Vergleich ist, denn so ähnlich ist es auch mit uns, mit Gottes Botschaftern. Wir haben sozusagen auch einen Diplomatenstatus mit einer Art Immunität. Und das müssen wir Christen wissen. Wir stehen nicht unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, so wie die Menschen in der Welt. Ja, die Menschen der Welt, die Ungläubigen, sie unterstehen diesem Rechtssystem der Welt und das nennt die Bibel das Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, du bist ein Sünder, du musst sterben, du hast nicht das ewige Leben, du stehst unter dem Fluch und so weiter. Wir stehen unter dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, sagt die Bibel. Das himmlische Rechtssystem. Und deshalb kann man uns nicht verdammen. Also man kann uns nicht nach dem Gesetz der Sünde und des Todes verurteilen oder richten oder so. Weil eben wir nicht dem Gesetz des Irdischen unterstehen, sondern dem des Himmlischen. Darum sagt der Paulus in Römer 8,1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Genau das ist diese Aussage, was ich gerade gesagt habe. Das ist der Art Diplomatenstatus, den wir hier, obwohl wir auf der Erde sind, genießen. Wir sind nicht von hier, wir sind von oben. Wir sind zwar in der Welt, aber wir sind aus Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Wir unterstehen dem Rechtssystem des Himmels, dem geistlichen Rechtssystem. Philipper 3,20 bekräftigt es, wo der Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Also dem Bürgerrecht des Himmels, dem unterstehen wir. Und das ist ein Riesenunterschied. Das schauen wir uns dann ein bisschen genauer an. Auf jeden Fall sollen die Christen das wissen, sonst wird sie das Gesetz oder irgendwelche Religionen oder Esoteriken, was es immer auch gibt, unter Verdammnis halten. Und Verdammnis macht den Christen schwach im Glauben. Und das ist ein großes Problem in der Christenheit, weil die meisten unter so einer unterschwelligen Verdammnis stecken, weil ihnen eben die Gebote um die Ohren gehaut worden sind. Ja, und das macht dich zum Sünder und das macht dich schwach und das bringt dich unter Verdammnis. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir vom Gesetz der Sünde und des Todes, vom Gesetz des Mose und so weiter befreit wurden. Und wenn wir sagen, wir unterstehen nicht dem Gesetz dieser Welt, dann bitte nicht missverstehen. Damit sind nicht gemeint die Gesetze unseres Landes und Staates Deutschland. Zum Beispiel eben, denen sollen wir selbstverständlich gehorchen. Das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Dem Paulus in Titus 3,1 und 2 sagt er hier, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Oder Römer 13, ab Vers 1, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Also grundsätzlich ist es so, der Herr will nicht, dass wir mit der Justiz Probleme bekommen. Deshalb sollen wir uns den staatlichen Anordnungen unterstellen. Und eine Ausnahme möchte ich dazu sagen. Manchmal gilt mehr dieser Vers, wie Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, 29. Wenn der Staat zum Beispiel dir deinen Glauben verbieten möchte, na, dann ist die Sache schon mal kontraproduktiv. Dann muss man mal schauen, wie man das dann handhabt. Wir haben zum Glück eine einigermaßen Rechtsstaatlichkeit, die ist auch nicht perfekt. Demokratie ist gut, aber sie ist nicht perfekt. Richtig gut wird es erst, wenn wieder das Königreich Jesu auf der Erde ist, dann brauchen wir auch keine Demokratie mehr, weil Jesus in Gerechtigkeit regiert. Okay, also mal dazwischen gesagt. Auf jeden Fall unterstehen wir dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Und das hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, sagt eben Römer 8, 2. Ein nicht wiedergeborener Mensch, der lebt unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, er ist ein schuldiger Sünder, er lebt unter dem Fluch, er ist verdammt und er muss sterben. Er hat die himmlischen Bürgerrechte nicht, er ist getrennt von Gott, er hat keine Hoffnung aufs ewige Leben, keine Hilfe von oben, ist auf sich alleine gestellt, geistlich ist er schwach, er ist vom Herzen heraus eigentlich ein böser und egoistischer Mensch und er ist Satans Sklave unterm Strich, steht unter der Herrschaft des Todes, steht unter der Verdammnis und ist zur Höllenqual verurteilt. Ich möchte sagen, aussichtslose Situation für so einen Menschen ohne Gott, ohne Jesus, ohne Rettung. Und selbst wenn sie Götter oder Götzen haben, wenn es nicht der eine wahre Gott ist, der nur durch Jesus Christus zu erkennen ist, dann wird ihnen ihre Religion und ihre Götzen und Götter nicht helfen können. Die Bibel sagt, sie sind ohne Gott, also gottlos in der Welt. So wie auch ja, der Paulus an die Epheser schreibt, Kapitel 2, Vers 12, bei denen war es so, wie es bei uns eigentlich auch war, die ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse und der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. So sind die Menschen ohne Jesus. Keine Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Auch wenn sie religiös sind, egal welche Art von Religion sie ausüben. Wenn die Beziehung, die Wiedergeburt nicht da ist, sind sie einfach ohne Gott in der Welt und haben keinerlei Hoffnung und haben nicht das Bürgerrecht des Himmels. Hier schreibt er vom Bürgerrecht Israels, das ja uns jetzt allen gehört, weil wir eingepfropft sind. Also die Leute hatten keine Hoffnung und waren ohne Gott in der Welt. Und ja, das ist grob umrissen der Zustand der Menschheit unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Fatale ist, die Menschen merken das fast gar nicht. Sie merken es nicht mehr, weil sie so gewohnt sind und weil es seit Jahrtausenden so ist und sie wurden so geprägt und es erscheint als völlig normal. Aber eigentlich, wenn wir es ganz ehrlich sagen, gut bayerisch, ist es eine Scheißsituation, in der so ein Mensch steckt ohne Jesus. Und er merkt es oft gar nicht. Ja, es läuft so einigermaßen und okay, Schwierigkeiten gibt es überall so, man wird ein bisschen so schön geredet. Also den Menschen erscheint es als normal, dass es so zugeht auf der Erde in ihrem Leben, aber wie gesagt, es ist eine Scheißsituation. Es ist unterm Strich die Folge der Sünde, die Folge des Sündenfalls. Und der Paulus beschreibt es auch noch so im Epheserbrief, Kapitel 4, ab Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ja, das ist sehr deutlich. Verfinstert am Verstand, schreibt er hier, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, fremd dem Leben Gottes. Also sie kennen nicht das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, weil sie unwissend sind und weil sie Verstockung in ihrem Herzen haben. Abgestumpft, weil sie gar nicht mehr merken, welchen Blödsinn das sie tun, weil sie gar nicht mehr merken, dass es Gott gibt, dass es da viel was Besseres gibt. Und wenn die Schöpfung anschauen, glauben sie auch schon immer an Gott, weil ihnen gesagt worden ist, ja, millionenlang hat sich das so entwickelt, Evolution und so. Ich glaube, da brauchst du mindestens genauso viel Glauben, wenn du ein bisschen nachdenkst, als wie zu glauben, ein Schöpfergott hat es geschaffen. Weil schau dir alle anderen Planeten an, was da drauf ist. Dann siehst du den Unterschied. Und das ganz Fatale ist, dass viele religiöse Christen in demselben Dilemma stecken, weil ihnen ein falsches und ein verwässertes Evangelium gepredigt wurde, weil ihnen das Gesetz aufgedruckt wurde, die ganzen Gebote und Verdammnis untergejubelt wurde. Damit hat der Satan wieder ihre geistlichen Sinne verblendet. Dann können sie diese Herrlichkeit des Evangeliums einfach nicht so richtig erleben. Und das ist auch eine frustrierende Situation. Das heißt im 2. Korinther Kapitel 4, ab Vers 3, ich sage es jetzt bloß wörtlich, dass der Gott dieser Welt, also der ist nicht Gott, ja, aber er möchte gern Gott sein. Gott dieser Welt, des Natürlichen, dieser gefallenen Schöpfung, der Satan, hat den Menschen den Sinn verblendet, dass sie diesen Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Ja, wenn jemand der Sinn verblendet ist, ja, brauchst du bloß einmal die Augen zuhalten und die Ohren, dann siehst du gleich, du hörst und siehst nichts mehr, da tust dich brutal schwer. Und so ist es mit den Leuten, denen die geistlichen Sinne verblendet sind. Sie können diese Herrlichkeit im Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus gar nicht wahrnehmen. Aber wir Christen sollten das wahrnehmen. Wir sollten diese geistlichen Sinne offen haben und geistlich hören und sehen und spüren können. Das ist notwendig, um im Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus zu leben. Also sieh zu, dass du ein Glaubender bist, ja, nicht ein Ungläubiger, dem der Satan die Sinne verblendet hat. Ja, ein Glaubender ist nicht bloß ein Wissender, sondern es ist jemand, der überzeugt nach dem Wort Gottes handelt, nach dem, was er gelernt hat. Wenn du anfängst, irgendwann, nach dem, was du aus der Bibel gelernt hast und von den ganzen Lehren hier, danach zu handeln, dann bist du ein Glaubender. Ja, ich kann dir das Wissen vermitteln, aber das Ergreifen und nach in deinem Leben zu praktizieren, das ist dein Teil und das muss ich für mich und du für dich und jeder andere für sich tun. Das geht nicht anders. Aber wir können ein Stück weit schon auch zusammenarbeiten. Wie bei einer Fußballmannschaft, ja, jeder muss für sich laufen, da kann nicht der andere für dich laufen. Aber wenn zwei zusammenlaufen, dann können sie zusammenspielen, dann geht was vorwärts. So ähnlich kannst du es vorstellen. Also lass dir deine geistlichen Sinne nicht verblenden und abstumpfen von Satan und von allem möglichen Zeug, sondern fixiere dich auf das Gesetz des Geistes, fixiere dich auf das, was der Heilige Geist und der Geist Christi in dir geformt haben und hervorbringen. All diese Gesetzmäßigkeit, die ist für uns Gläubigen gültig. Ja, konzentriere dich nicht auf Sünde und Tod und Fehler und was noch gerade alles falsch gemacht wurde oder auf die negativen Umstände, auf die Probleme, die die Welt hat. Wenn du dich darauf fixierst, kriegst du auch Probleme. Also fixiere dich auf Jesus, auf dieses Gesetz des Geistes. Leben in Christus ist dieses Gesetz. Dann wirst du die Herrlichkeit Gottes immer mehr erleben und sehen können und es geht aufwärts. Unsere geistliche Position der Gerechtigkeit, oben, höher gestellt. Unsere Position im Geist, das ist das Wichtige. Siegreich durch den Geist Gottes, der in uns ist. Wandelt im Bereich des Geistes, sagt Paulus in Galater 5, 16, und nicht im Bereich des Natürlichen, des Fleisches und seinen Begierden. Das ist eine Anweisung von Paulus, nicht weil er jemanden jetzt so Schuldgefühle unterjubeln will, sondern weil er sagen will, macht es so, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann werdet ihr auch vom Geist geleitet. Ja, und das ist wichtig für uns. Wir werden nicht mehr vom Buchstaben geleitet, des Gesetzes, sondern durch den Geist geführt. Jetzt haben wir vorher gesagt, wie die Scheißsituation eines Ungläubigen aussieht. Und jetzt nehmen wir das Gegenteil. Wie sieht es nun aus bei einem Gläubigen, der unter dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus ist? So ein wiedergeborener Christ, der ist einfach unter diesem Gesetz. Er muss bloß lernen, dieses Gesetz zu erkennen und dementsprechend danach zu leben. Weil es gibt uns Immunität gegenüber dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und wenn dich jemand anklagt, egal wer es ist, dann hast du deinen Diplomatenstatus und Immunität und du wirst nicht verurteilt werden nach dem Gesetz der Sünde und des Todes. Weil wir sind in Christus Jesus laut Kolosser 1, 22 gerecht, sündlos, tadellos und heilig und obendrein von Gott geliebte Kinder. Und wenn du Anklagen gegen dich verspürst, egal aus welcher Richtung, dann prallt es ab von dir wegen dem Blut von Jesus. Das Blut Jesu hat dir Immunität gegenüber der Sünde gegeben. Christus ist des Gesetzes Ende, das Gesetz des Mose Ende, das Gesetz der Sünde und des Todes Ende. Er hat was Neues hervorgebracht, das Gesetz des Geistes, Leben in Christus. Wir sind nicht mehr unter dem Fluch, weil wir die Stellung eines Sünders ja abgelegt haben. Der Sünder ist mit Jesus gekreuzigt worden und der Gerechte ist mit ihm auferstanden. Da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Wenn ich es nehme, dann sage ich, der Sünder Hans ist mit Jesus gekreuzigt und der Gerechte Hans ist mit Jesus auferstanden. So kannst du dir das dann auf dich münzen. Jesus nahm den Fluch und die Sünde auf sich, laut Galater 3,13. Und so ist unsere Position in Christus. Sie ist oben, das heißt höherwertig, auf der Ebene des Geistes, auf der Ebene der Herrlichkeit Gottes, auf der Übernatürlichkeit. Da ist unser Zuhause. Das müssen wir uns immer wieder durchdenken und darüber nachsinnen, bis uns das voll und ganz bewusst ist. Weil dann werden wir erst dementsprechend in unserem Leben handeln. Wenn Probleme und Schwierigkeiten gegen uns auftreten, dann werden wir handeln wie jemand, der Herrschaft hat, wie jemand, der Befehlsgewalt hat, wie jemand, der Kraft hat, der oben drüber steht und bestimmt, was unten auf der natürlichen Ebene zu geschehen hat und was nicht. Weil wir eben die geistlichen Bürgerrechte des Himmels haben, mit Gott versöhnt wurden. Also das ist wichtig, Gott ist nicht da oben mit seinem Stock und wenn du irgendwas falsch gemacht hast, dann zieht er dir da einen über. Gar nicht, die Strafe lag schon auf Jesus. Ja, wir sind mit Gott versöhnt, wir haben Gemeinschaft mit unserem himmlischen Papa. Wir haben Segen geerbt, wir können mit seiner Hilfe rechnen, wir können ihn Dinge bitten und wir können von ihm empfangen. Und obendrein haben wir wiedergeborenen Christen den Heiligen Geist als Helfer, als Lehrer, als Leiter, als Führer empfangen und die Gabe in Sprachen zu beten, die uns dabei sehr nützlich ist. Dann sagt uns auch die Schrift Kolosser 1, 13, dass wir aus dem Machtbereich der Finsternis, das heißt aus dem Machtbereich Satans, herausversetzt wurden, hinein in das Reich des Lichts, hinein in das Königreich Jesu Christi, da ist unser Zuhause. Da, wo das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesu gültig ist, da sind wir zu Hause. Und so sind wir stark im Geist, werden nicht verdammt, haben ewiges Leben in Herrlichkeit. Unsere Herzen, unsere Sinne sind nicht mehr abgestumpft oder verblendet. Nein, sie sind geöffnet und sie sind dann auch geübt, wenn wir daran arbeiten. Hebräer 5, 14 sagt, dass diejenigen dann geübte geistliche Sinne haben. Darum sind wir dann nicht mehr Unmündige, sondern mündig Das heißt, geistlich gereift und erwachsen geworden. Da will uns der Herr hinhaben, dass wir von Baby- und Kinderstadium herauswachsen zu mündigen, erwachsenen, reifen Christen, die wissen, was Sache ist, die wissen, welche Gesetzmäßigkeiten für sie gelten und wie sie sie einsetzen. Wenn man sich das da so durchgeht und das so anhört, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber es ist wahr. Man muss sich bloß erst daran gewöhnen, damit man es auch erleben kann. Das heißt, unser Herz muss umprogrammiert werden. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Vielleicht geht es beim einen schneller wie beim anderen, je nachdem. Aber es ist ein Prozess. Und Widerstände müssen auch überwunden werden. Und ja, in dem Fall ist es oft so, dass es gut ist, wenn Widerstände kommen, wenn auch Schwierigkeiten kommen, weil an den Schwierigkeiten kannst du es auch praktizieren und trainieren und lernen. Es geht ja gar nicht anders. Wenn du nie Schwierigkeiten hast, für was brauchst du dann einen Glauben? Ist klar, ne? Dann ist eh alles im Butter sozusagen. Jetzt habe ich da ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9, ab Vers 37. Da heißt es: Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten: Zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu den Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf! Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. So, was will ich jetzt mit dieser Stelle? Diese Jünger, das waren gläubige Leute, haben zu Petrus gesandt. Ja, warum haben die da selber nicht gebetet und die Frau wieder von den Toten auferweckt? Das ist hier die Frage. Offensichtlich waren sie im Glauben noch nicht so stark, um dieses Wunder zu vollbringen. Aber sie wussten, der Petrus, der Apostel, der ist im Geist schon so gereift, so stark, hat den Heiligen Geist schon so lange und die Kraft des Geistes, der kann das tun. Und dann haben sie ihn geholt. Also sehen wir, es gibt auf Stufen. Die Leute waren gläubig, aber sie waren geistlich noch nicht so stark und haben dann jemanden geholt, der geistlich schon so stark gereift war, der das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, ja, sagen wir mal, beherrscht hat. Deshalb sollen wir Christen da einfach lernen. Die christliche Gemeinde auch heutzutage braucht solche Leute. Den fünffältigen Dienst nennt es die Bibel: Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten. Aber nicht solche, die einfach von irgendjemandem eingesetzt wurden, aber nicht von Gott, sondern wir brauchen diese Leute, die wirklich von Gott dafür berufen und eingesetzt sind und damit auch ausgestattet wurden mit diesen Gaben, die sie für diese Ämter brauchen. Und da leidet die Gemeinde Christi weltweit einen großen Mangel. Aber gut, wir arbeiten dran. Solche Christen, die geistlich die Sinne nicht geöffnet haben, geschärft haben, das nennt Jesus die Blinden, ja, geistlich Blinden. Und wenn die Leute geistlich blind sind, können sie keinen effektiven Dienst tun. Ja, weil sonst sind sie solche, wie Jesus sagte, dass die Blinden Leiter die Blinden leiten und dann fallen beide in die Grube. Matthäus 15, 14, glaube ich, steht es. Und solche Leiter gibt es zu viele, blinde Leiter, die die Leute in die Grube führen. Eine ganz schlechte Sache. Also ist es ganz wichtig, dass vor allem die geistlichen Leiter geistlich sehend und hörend sind, um vom Heiligen Geist zu empfangen, vom Herrn Anweisungen zu bekommen. Und nicht einfach irgendwas dahin tun, weil wir es immer schon so gemacht haben. Das haben wir schon vor 30 Jahren so und so gepredigt und gemacht, da machen wir es immer noch so. Da ist kein Wachstum, da keine Führung, das passt nicht. Ja, gut, wenn das ganz richtig war vor 30 Jahren, dann ist es immer noch richtig. Aber in der Regel ist es so, dass Wachstum da sein sollte, Veränderung und Zunahme. Aber uns als Botschafter Christi, das müssen wir wissen, es ist uns als geistlich Wiedergeborene eine rechtmäßige Sache, dass wir auch diese geistlich geöffneten Sinne haben. Weil es wäre doch Blödsinn, wenn der Herr uns Wiedergeburt schenkt, der Geist wieder belebt wird, wieder geboren wird, wieder aktiv wird und dann ist er blind. Das kann nicht sein. Also muss da was passieren, dass diese geistlichen Sinne auch dann von der Seele oder vom Verstand her wahrnehmbar werden, um zu hören und zu sehen, was im geistlichen Raum los ist, wo vielleicht der Feind steht, wo der Herr dich hinhaben will, was der Herr gerade zu der Situation sagt und so. Das ist eine ganz wichtige Sache und das ist nicht bloß für Apostel und Propheten oder so. So wie ein natürlicher Botschafter immer in enger Verbindung und Absprache mit seinem Heimatland und dessen Regierung ist, also sollen auch wir immer mit unserem Heimatland und unserem König Jesus in Verbindung sein. Und unser Heimatland ist eben oben der Himmel, die geistliche Ebene. Aber auf der Erde hier, sagt die Bibel, sind wir eigentlich Fremdlinge. Ja, wir sind hier in einem fremden Land unterm Strich, weil unsere Heimat ist oben beim Herrn in seinem Königreich. Aber wir sind hier als Botschafter gesandt, um dieses Königreich hier zu vertreten. Jesus sagte in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Er hat nicht gesagt, meine Schafe könnten vielleicht mal meine Stimme hören, sondern meine Schafe hören meine Stimme. Ja, seine Schafe, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, die hinhören, die seine Stimme kennen, werden ihn auch folgen. Und dieser Vers, den kannst du auch fest im Glauben nehmen und sagen, Herr, du hast gesagt, dass ich, wenn ich dein Schaf bin, dein Kind, ist vielleicht noch besser, dann werde ich deine Stimme hören und ich werde sie auch kennen und nicht einer anderen Stimme folgen. Wenn ein paar Verse vorher nachlesen, sagt hier, der Hirte geht vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Sie werden vor ihm fliehen, vor dem Fremden. Also man kann Gottes Stimme hören. Jesus sagte es und das müssen wir im Glauben erst einmal annehmen. Aber wer es nicht glaubt, der wird ein Problem haben. Und das muss man dann auch lernen. Also ich habe jetzt einmal ein paar Beispiele, wo ich Gottes Stimme relativ deutlich gehört habe. Das ist nicht immer gleich. Ja, das beste Beispiel ist das, wie der Herr zu mir gesagt hat, die Margot wird meine Frau. An einem Silvesterabend, christliche Veranstaltung der jungen Erwachsenen, wir haben Lobpreis. Das war überhaupt bei mir momentan nicht Thema. Und plötzlich kommt die Stimme des Herrn, die Margot wird meine Frau. Ja. Und es ist auch geworden, weil der Herr sein Wort hält. Die Zeit vorher kam auch die Stimme des Herrn. Da hat es geheißen, diejenige wird nicht deine Frau. Ja, das war so deutlich, dass ich mich umgedreht habe und habe geschaut, wer da was gesagt hat. Aber da war niemand, ich war alleine zu Hause. Geh durch die Wohnzimmertür raus und plötzlich war das da. Also der Herr kann auch mal laut sprechen, wenn es notwendig ist. Ein anderer Fall, es war ziemlich am Anfang meines Glaubenslebens, da hat einer der Ältesten für mich gebetet, einfach gesegnet und dann hat er gesagt, dass der Herr zu mir sagt, ich soll meine geistlichen Antennen besser ausfahren, um zu hören, was der Herr mir sagt. Und das, ja, so frisch im Glauben gesagt, getan, nach Hause gefahren, nach dem Gottesdienst, mich aufs Sofa gelegt, Antenne ausgefahren und der Herr sprach, ich sollte mir meine Wohnung ausbauen. Da, wo ich jetzt wohne mit meiner Familie, das ist ja noch Rohbau gewesen und gesagt, getan, Wohnung ausgebaut. Der Herr hat alles schon vorbereitet, dass danach auch alles gepasst hat. Anderer Fall, ich habe gebetet, ob ich eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen soll oder nicht. Da hat der Herr durch die Bibel zu mir gesprochen. In 5. Mose 33, 14, da heißt es, und das ist nur ein Auszug eines Verses, da steht von den köstlichsten Erträgen der Sonne. Und das hat mich angesprochen. Dann wusste ich, ah, das ist vom Herrn, die Sache ist gut, wir machen eine PV-Anlage aufs Dach. Und wir haben tatsächlich die köstlichsten Erträge der Sonne gehabt. Es war genau in dem Jahr, wo die höchste Förderung für die PV-Anlage gezahlt wurde. Läuft jetzt dieses Jahr, zum Ende dieses Jahres, läuft es jetzt ab. Aber es hat sich gelohnt. Es lohnt sich, zu hören, was der Herr zu den Dingen sagt. So viele wursteln einfach so dahin und meinen, ja, machen wir so und so, der Herr wird schon segnen. Kann sein, muss aber nicht. Es ist immer besser, man weiß genau, was der Herr zu der Sache sagt. Dann bist du immer auf der sicheren Seite. Aber wie gesagt, der Fürst dieser Welt verblendet die Sinne. Und wenn man die Welt so anschaut, der Satan hat die Welt zugemüllt. Die Welt ist voller Lärm und Show, voller Bildschirme und Lautsprecher und allem möglichen Zeug, was den Leuten angeboten wird, wo sie beschäftigt werden, wo sie animiert werden, von Freizeitbeschäftigungen bis Arbeitsstress und keine Ahnung, was noch alles gibt. Also werden die Menschen zugemüllt und manipuliert obendrein. Und da werden die geistlichen Sinne einfach übertönt, ja, und verstockt. Dann kann man die sanfte Stimme des Heiligen Geistes, die in ihrem Herzen ist, einfach nicht mehr hören vor lauter Lärm und Zeug. Aber wir Christen müssen da wieder einen Schritt rückwärts gehen, nicht mit der Welt, mit dem Zeitgeist mitlaufen, sondern uns auf Jesus fixieren, auf das Gesetz des Geistes. Ja, der Buchstabe hat uns den Tod gebracht, aber das Gesetz des Geistes bringt uns das Leben. Das führt uns, wie es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Im Psalm 23, er weidet mich auf grüne Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Wie lässt du dich führen zu stillen Wassern? Indem, dass du hinhörst, wo er dich hinhaben will, wo der gute Hirte zu dir spricht, und dann passt's. Aber die Leute werden getrieben und beschäftigt wie Sklaven. Der Satan ist ein Sklaventreiber. Es ist das Drama. Wenn du Apostelgeschichte ein bisschen studierst, dann wirst du feststellen, steht immer wieder, und der Geist sprach oder der Herr sprach, und Träume und Visionen gab's. So sollte das eigentlich sein unter dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Und das ist unsere Botschaft. Das ist die Botschaft, die wir als Botschafter Christi zu vertreten haben. Das ist eine ganz neue Sache. Unsere Botschaft ist das Reich Gottes, das Himmelreich. Unsere Botschaft ist nicht das Gesetz des Mose und nicht irgendeine Kirchenliturgie oder sonst was. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, nicht ein zusätzliches Gebot. Das ist ein Unterschied. Er hat uns ein neues Gebot gegeben und das alte damit weggetan. Mose wurde weggetan und ein neues Gebot, den Nächsten zu lieben und an ihn zu glauben, das ist das, was jetzt gültig ist. Also nicht dann noch eins drauf sozusagen, sondern das alte ist weggetan, ein neues Gebot ist uns gegeben. Und dieses Gebot der Liebe ist das, das in dem Reich Gottes Gültigkeit hat. Es passt in den Bereich des Gesetzes des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Weil Jesus die Liebe gebracht hat. Weil Jesus bringt Frieden, bringt Harmonie und bringt Ruhe in dein Leben. Der Geist der Welt will nicht, dass du in der Ruhe bist. Der Geist der Welt will dir nur Stress bringen und Hektik und Lärm und tralala. Aus dem auszubrechen ist nicht ganz so einfach. Weil bestimmte Dinge muss man halt einfach tun und muss man wissen. Das ist schon klar. Aber ein Stück weit muss man sich einfach von dem Lärm dieser Welt zurückziehen und die Stimme des Herrn kennenzulernen und ihr zu folgen. Der Johannes schreibt einmal, wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Das trifft es eigentlich sehr gut. Unsere Herzen sollen zur Ruhe kommen, nicht von einem Stresspunkt zum nächsten gejagt werden, sonst klappt es einfach nicht so recht mit diesem Gesetz des Geistes. Vielleicht stehst du zurzeit vor einem Problem oder warst vor einem Problem. Das hast du mit eigenen Mitteln nicht lösen können. Das ist nicht schön. Eine solche Situation ist nicht schön, aber eine solche Situation kann dir vielleicht sogar auch mal nützlich sein. Weil an dieser Situation entscheidet sich, in welcher Stellung du wirklich positioniert bist. Bist du auf der Ebene natürliche, fleischliche, menschliche, schwache, begrenzte Position? Oder bist du in der Position in Christus, im Geist, in Position oben drüber, der Übernatürlichkeit des Reich Gottes, in seiner Kraft, in göttlicher Position eines himmlischen Botschafters Gottes? Ein Botschafter Gottes ist in der Position seines Heimatlandes, unterm Strich. Ne? Und das macht den Unterschied aus. Aus dieser Position wirst du das Problem, das du vor Augen hast, viel leichter lösen, als wie wenn du die ganze Nacht nicht schlafen kannst, weil das Problem dich so beschäftigt und weil du hin und her überlegst, was du noch gerade alles tun und machen kannst und sollst und was nicht geht und hin und her. Da bewegst du dich auf dem Möglichkeitslevel des Irdischen. Da kommt irgendwann ein Geht nicht. Aus der Position in Christus hast du andere Sichtweise und da gibt es ein Geht nicht nicht. Ja, da gibt es nur, ja, wir beten und wir herrschen, wir sprechen im Namen Jesus und das Problem wird sich lösen. Oder du hörst die Stimme des guten Hirten und er wird dir sagen, wie du handeln sollst. Oder ob du momentan gar nichts machen sollst, kann auch passieren. Manchmal ist es so, du tust gar nichts, aber der Herr löst das Problem. Manchmal sagt er dir, was du tun sollst, dass das Problem gelöst wird und du siegreich sein kannst. Es ist ganz unterschiedlich. Darum nicht mehr nach Buchstaben, so und so, alle müssen es genau gleich machen, sondern das Gesetz des Geistes ist individuell. Der eine wird so geführt und der andere anders. Und diese Position müssen wir lernen einzunehmen und aus dieser Position auch dann aktiv zu werden. Und solange man irdische Lösungen in Betracht ziehen kann, wird man die Position des Geistes nicht einnehmen. Da tun sich manchmal die besonders schlauen Leute recht schwer, weil sie viel Möglichkeiten haben vom Irdischen und vom Verstand her, die Dinge zu lösen oder so. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, Matthäus 19,23 steht es, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. So, es ist ein Reicher. Also es geht hier nicht um Errettung, weil Errettung zum ewigen Leben, da tut sich der Reiche auch nicht schwerer wie der Arme. Jeder muss nur annehmen, dass Jesus Christus für ihn ans Kreuz gegangen ist, um ihn als Herrn zu bekennen. Aber was geht's dann hier eigentlich? Es geht darum, die Kräfte und die Segnungen des Himmelreiches hier auf der Erde zu ergreifen, zu erleben. Und da tut sich ein Reicher oder ein Mensch, der selber recht schlau ist, vielleicht schwerer, weil er eben mit seinen eigenen Mitteln die Dinge angeht. Also ein Reicher hat viele irdische Möglichkeiten. Mit seinem Geld oder den ganzen Versicherungen, die er vielleicht abgeschlossen hat, und hat er Beziehungen zu Spezialisten, zu Professoren, zu Ärzten, zu Politikern, zu irgendwelchen Kirchenführern und so weiter. Und mit diesen Mittelchen versucht er, sein Problem zu lösen. Und so ein Reicher hat auch das nächste Problem noch. Er hat Angst, dass er sein Ansehen bei den Menschen, seinen guten Ruf in der High Society verlieren könnte, wenn er jetzt mit Jesus geht. Das fällt schwer, das tut so einem Reichen das Herz zerreißen, weil er dranhängt. Sein Herz hängt unterm Strich an seinem Reichtum, an seinen irdischen Dingen, die ihn eigentlich vom Himmlischen abhalten. Also nicht die irdischen Dinge, der Besitz ist es unterm Strich, der abhält, aber dass das Herz so dranhängt, das ist das Problem eigentlich. Und dann beschäftigt sich das Herz dauernd mit eigenen Methoden und Möglichkeiten, und vielleicht immer, wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Wie kann ich noch mehr Macht ausüben? Und so weiter. Welche welche Top-Beziehungen kann ich noch aufbauen oder pflegen und so weiter. Unterm Strich ist so, so ein Mensch braucht Gott gar nicht. Er ist selber mächtig und stark und schlau und mit seinem Geld kann er das alles so lösen, dass für ihn wieder passt. Aber ein ganz großer Trugschluss. Auf den fallen viele rein, dummerweise. Aber es ist ein Trugschluss. Früher oder später wird ein Problem auftauchen, das weder mit Geld noch mit Spezialisten, Professoren und Technik und was weiß ich alles lösbar ist. Und dann hat es verpasst, die Kräfte des Himmelreiches anzuzapfen. Das hat er nie gelernt und nie trainiert und nie geübt. Vielleicht weiß er es nicht einmal, dass das möglich wäre. Aber dann ist es oft zu spät. Wenn nicht ein anderer Gottgesalbter kommt, gerade zufällig seines Weges oder von Gott gesandt ist, ihm zu helfen, dann schaut es einfach düster aus. Aber wir Christen, wir Botschafter Gottes, wir vertrauen auf unsere geistlichen, himmlischen Möglichkeiten, die durch den Heiligen Geist uns gegeben sind. Wir vertrauen auf die geistliche Ebene, die wir gelernt haben, wahrzunehmen, Gottes Stimme zu hören, die wissen, was in der Bibel steht, was uns im Neuen Bund alles zusteht, wie wir im Gebet zu unserem Papa treten können, vom Gnadenthron im Namen Jesu zu bitten und zu empfangen, ja, die guten Dinge in Empfang zu nehmen und so weiter. Wir lernen Gottes Weisheit im Problem wahrzunehmen, weil Weisheit ist oft schon die Lösung fürs Problem. Und wir Christen, neutestamentliche Christen im Neuen Bund, wir sollen eben so fixiert sein. Im Alten Bund war es anders, da waren es die Propheten und vielleicht auch die Könige, die geistlich geöffnete Sinne hatten, der Rest nicht. Zum Beispiel der Samuel, da heißt es, 1. Samuel 9,15, der Herr aber hatte dem Samuel das Ohr geöffnet, dass er geistlich hören kann. Das natürliche Ohr war auch vorher schon geöffnet, das wissen wir. Er war nicht taub, aber er hat ihm das geistliche Ohr geöffnet. Oder Bileam, 4. Mose 22, 31. Da enthüllte der Herr die Augen Bileams und er sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen. Also da hat der Herr ihm die geistlichen Augen geöffnet, dass er den Engel sehen konnte. Was haben wir noch? Nochmal Bileam. Bileam erhob seine Augen und sah Israel, gelagert nach seinen Stämmen und der Geist Gottes kam über ihn. Und er begann seinen Spruch und sprach, es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann mit geöffnetem Auge. Es spricht, der die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt mit enthüllten Augen. Also der Bileam hat geöffnete geistliche Augen gehabt und er sah, wie sich Israel da gelagert hat. Und dann kam der Geist Gottes über ihn und hat durch ihn gesprochen. Und er sagt, es spricht der Mann mit geöffnetem Auge. Es spricht, der die Worte Gottes hört, der niederfällt mit enthüllten Augen. Das ist sehr interessant. Und die Einzelnen damals können uns Vorbild sein für den Neuen Bund, für die Gläubigen. Der Elisa hat auch mal für seinen Diener gebetet und sagt, Herr, öffne ihm doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Ja, der Diener hatte Angst vor den Feinden. Und der Herr ließ ihn dann schauen, das Engelsheer, das da war. Und dann brauchte er sich nicht mehr fürchten, weil das Heer des Herrn war da. Und im Neuen Bund, da sollen die Gläubigen allesamt geistlich geöffnete Sinne haben. Ich habe den Beweis, Apostelgeschichte 2,17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Also auch die Knechte und die Mägde, die ganz normalen Christen, nicht nur Könige, Propheten und so weiter, wird er den Heiligen Geist ausgießen, damit sie eben solche geistlichen Dinge tun können, wie Weissagen oder eben Visionen haben, Träume von Gott haben und so weiter. Und das sollte unser Maßstab werden, damit wir den geistlichen Raum, unser eigenes Lebensumfeld, jeder Mensch hat da sein Umfeld, ja, und er hat ein natürliches Umfeld und er hat ein geistliches Umfeld. Und wir sollen darüber herrschen. Ja, wir sollen uns nicht beherrschen lassen von dämonischen Mächten, berauben und belügen und treiben, sondern wir sollen Kontrolle haben. Wir sind Chef. Ja, du kannst dem Feind sagen, ich Chef, du nix. So ist es richtig. Im Namen Jesus haben wir die Bevollmächtigung dazu. Und wenn die geistlichen Sinne geschult sind und geöffnet sind, dann können wir diese Vollmacht auch in Befähigung umsetzen. Und dann müssen die Widersacher fliehen, weil eben du im Namen Jesus die Herrschaft ausübst. Und obendrein können die Geistesgaben, die in 1. Korinther Kapitel 14 aufgeführt sind, dann viel leichter zum Einsatz kommen, weil die Zusammenarbeit zwischen Himmel und Erde, zwischen Geist und des Irdischen, die findet auf der Ebene in unserem Herzen, in unserem Geist statt. Und wenn unser Geist geöffnet ist, dann ist die Verbindung da, dann ist der Kanal frei und dann kann der Heilige Geist darauf aufbauen. Und da soll man uns dann auch ausstrecken. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. 1. Korinther 14, 1. Besonders aber, dass ihr weissagt. Ja, Weissagung zur Erbauung, zu Ermutigungen und so weiter. Und was schreibt er hier noch? 1. Korinther 12, 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ja, es gibt verschiedene Gaben und wir sollen da nicht ohne Kenntnis sein. Wir sollen sie kennen und wir sollen sie nicht bloß kennen, dass wir auswendig sagen können, was es gibt, sondern wir sollen sie so kennen, dass wir sie auch einsetzen oder freisetzen können. In Vers 7 sagt er, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Also diese Geistesgaben sind uns zum Nutzen. Oder wenn wir sie einsetzen für jemand anders, dann dem zum Nutzen. Und das ist einfach das A und O. Und so gibt es jede Menge von diesen Gaben. Und da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, sonst wird es zu lang. Aber wir sehen zumindest schon mal, nach was wir uns ausstrecken sollen, nach geöffneten geistlichen Sinnen, Augen und Ohren, die Stimme des guten Hirten zu hören, nach geistlichen Gaben, nach Berufungen, uns ein bisschen zurückziehen vom Lärm dieser Welt, dann werden wir zunehmen, dann wird das Wort sich verwurzeln, dann wird das Wort in deinem Herzen aufwachsen und früher oder später die Frucht auch hervorbringen. Weil das Wort Gottes hat die Fähigkeit, die Frucht hervorzubringen. Das musst du wissen, das ist nicht einfach bloß Buchstabe und der Gerede, es ist Saatgut und diese gute Saat. Und wenn der Boden noch dazu passt, dann gibt es die gute Saat, den guten Boden und die gute Frucht. Und zwar viel Frucht. An einer Stelle heißt von viel Frucht oder von 30 oder 60 oder 100-fältige Frucht. Also unterm Strich jede Menge. Und das ist das, was der Herr will für uns. Gut, da bin ich heute fertig. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Anfang, zu unserer Botschaft des Namens Jesus. Vergiss es nicht, Jesus bedeutet, Gott rettet, ruf in der Not, Gott rette mich oder Gott, du hast mich durch Jesus gerettet. Wenn du den Namen Jesus anrufst, rufst du das aus. Und du gibst Gott die Legitimation, einzugreifen, dir zu helfen und dir auch, sage ich mal, über die Schiene des Geistes Anweisungen zu geben, sein Wort zu hören, das Wort durch den Geist zu hören. Okay, aber es war wichtig. Jetzt wollen wir noch kurz Lobpreis machen.